Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Elfriede Jelinek und der Hase, Uraufführung bei den Salzburger Festspielen. Mit 25 zum Generalmusikdirektor, der Dirigent Aurel Davidiuk. Mords Frühstück, das Bremer Krimifest beim Book Festival in Edinburgh. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen und das ist die erste Musik. Die US-Amerikanerin Julia Michaels mit ihrem charmant selbstbewussten Poptitel Try Your Luck. Nicolas Stehmann ist nicht nur ein fantasievoller Regisseur, sondern auch ein geschickter Performer. Ich habe mal erlebt, wie er es im Hamburger Thalia Theater als Conferencier in den Kontrakten des Kaufmanns von Elfriede Jelinek geschafft hat, einer Zuschauerin in der ersten Reihe einen 50-Euro-Schein abzuluxen. Er müsse mal zeigen, wie man Geld verbrennt, hat er gesagt. Erst dann könne die Aufführung weitergehen. Er hat den Schein bekommen und ihn mit einem Feuerzeug verbrannt. Heute Abend nun hat Stehmann bei den Salzburger Festspielen auf der Perner Insel erneut ein Stück von Elfriede Jelinek inszeniert, Unter Tieren.
Diese Tiere versuchen, modernen Finanzkapitalismus zu verstehen und schaffen es nicht, sind verloren da drin. Also deswegen ist es wieder eine Wirtschaftskomödie, die die Abgründe dieses Wirtschaftens aufzeigt.
Der Regisseur Nicolas Stehmann. Martin Pesel hat die Uraufführung für Fazit gesehen. Jetzt ist er in Salzburg am Telefon. Herr Pesel, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Was hat sich denn Stehmann zu dieser neuen Textfläche von Elfriede Jelinek einfallen lassen? Welche Idee liegt diesem Abend zugrunde?
Er hat selbst zu Beginn auf die Kontrakte des Kaufmanns verwiesen, hat dieses Stück als dessen Fortsetzung bezeichnet, weil es halt wieder um Wirtschaft, wieder um Geld geht. Und er hat hier auch das bewährte, damals ja sehr gefeierte Inszenierungskonzept an den Tag gelegt, war selbst als Moderator tätig, hat das Publikum an der Hand genommen und durch diesen Text Wust geleitet, auch teilweise zu Musikinstrumenten gegriffen, musikalisch begleitet, hat eine Liste verwaltet, auf der die noch ausstehenden Kapitel aufgeführt sind, damit das Publikum immer den Überblick hat. Er bezeichnet den Abend nicht als klassische Inszenierung, sondern als Textumsetzungsmaschine. Und die Spielenden haben auch ganz oft die Textfassung in der Hand, reißen Seiten ab, die dann rumliegen. Und das erscheint zwar alles teilweise sehr 2009, sehr Kontrakte des Kaufmanns, aber es ist doch einfach eine sehr zu Jelinek passende Methode. Sie beschäftigt sich manisch mit Wirtschaft und Geld und gibt dabei zu, dass sie eigentlich nichts davon versteht. Und gleichzeitig gibt auch Stehmann zu, dass er sich schwer tut, Jelineks Texte zu verstehen. Und dennoch nimmt er sie sehr ernst, versucht, sich Schneisen in diesen Dschungel zu schlagen und gibt dem Text eine Bühne, fügt aber auch hier wieder Eigenes hinzu. Er hat zwar keinen Geldschein verbrannt, aber er hat etwa ein Interview mit einer offensichtlich KI-generierten Version von Peter Thiel geführt oder eine Kollekte für Wolfgang Porsche eingeleitet, damit der Salzburg nicht mehr für reichenfeindlich hält. Das heißt, in diesen ausufernden Abenden, in denen das Thema klar ist, Voraussetzungen von Anfang an klar gemacht werden. Es wird circa 4 Stunden dauern. Es wird keine Pause geben, aber das Publikum kann jederzeit rein und raus. Da bildet sich so eine Gemeinschaft des versuchten Verstehens und wir können uns aber trotzdem verstanden fühlen in unserem Nicht-Durchblick, den wir haben.
Also eine Inszenierung als Textumsetzungsmaschine, das klingt ja wirklich ziemlich stark. Herr Pesel, jetzt bin ich doch gespannt, was es mit den Tieren auf sich hat, die den modernen Finanzkapitalismus ja angeblich nicht verstehen wollen oder verstehen können.
Ja, das ist eine Besonderheit. Zum ersten Mal, ich glaube seit Jahrzehnten, hat Elfriede Jelinek in einem Stück Figuren, also Sprechpositionen angegeben. Sonst hat sie ja immer Textflächen, Textteppiche. Und das sind aber eben keine Menschen, sondern jeweils verschiedene Tiere, die aber durchaus die üblichen Karlauer Kapriolen schlagen. Welche Tiere gerade am Wort sind, das sieht man erstens an dieser schon erwähnten Liste, die Stehmann führt. Die Tiere sind aber auch im Kostümbild durchaus präsent. Selten 1:1, da ist in jeder Szene irgendeine andere Idee. Hier ein Fuchsschwanz, da ein paar Affenfüße, hier ein Haufen Miss Piggy Handpuppen oder ein schwerer Stierkopf, den der Schauspieler Sebastian Rudolph vor sich herträgt. Einmal gibt es auch einen tatsächlichen Hund auf der Bühne, der von den beiden Musikern gevoiced wird sozusagen. Und manchmal drücken die Spielerinnen, die zunächst elegante Abendgarderobe tragen, ihre Tierfiguren auch ausschließlich durch ihre Körpersprache aus, als Tauben etwa. Und Caroline Peters ist besonders gut darin, nicht nur den Jelinek-Text sehr emphatisch und sympathisch rüberzubringen, sondern auch ihren jeweiligen Tierfiguren treu zu werden. In diesem Ausschnitt etwa als Hase, wo ich ja finde, dass man schon im Tonbeispiel so einen flitzenden Duracell-Hasen zu sehen meint.
Hier steht's, bei dieser und nicht jener Bank, da kriegen Sie ohne Sicherheiten Geld für alles, was Sie sich wünschen. Aber das will ich nicht. Ich möchte so einen Kredit nicht. Den Kredit möchte ich nicht. Der Kredit, der mich aufnehmen würde, den möchte ich auf keinen Fall. Der Kreditgeber, der wäre diesmal unseriös. Ja, ich meine, das ist wie mit dem Club. Einer, der mich aufnehmen würde, den will ich doch nicht.
Caroline Peters als Hase, Sie haben es gesagt, Karlauer Kapriolen, solche Herausforderungen stellen sich Schauspielerinnen, Schauspieler, glaube ich, immer sehr gerne, also dem Affen mal Zucker geben. War das ein Schauspielfest heute Abend?
Ja, absolut. Es gibt am Ende einen Teil, der wurde von einer künstlichen Intelligenz gestaltet, die mit der Frage konfrontiert wurde, ob es für Elfriede Jelineks Texte überhaupt SchauspielerInnen braucht. Und das war tatsächlich der uninteressanteste Teil des ganzen Abends. Und nach 3,5 Stunden hat das Ensemble es den Beweis erbracht, dass es keineswegs entbehrlich ist. Es sind 7 SpielerInnen hier dabei, hauptsächlich Burgtheater-Ensemble-Mitglieder, wobei die so ein bisschen in 2 Gruppen einzuteilen sind. Es gibt 2, die über 80 sind, Inge Moh und Branko Samarowski, seit kurzem Ehrenmitglied der Burg. Bei denen merkt man, dass Stehmann die so ein bisschen geschont hat, ihnen sehr spezifische Aufgaben zugeteilt hat, die sie auch einwandfrei ausführen konnten, etwa einen Dialog 2 Stockenten. Mhm. Und die 5 Jüngeren im Ensemble, die haben so ihre Soli, in denen sie glänzen können, aber über diese knapp 4 Stunden hinweg auch jede Menge Ensembleaufgaben, die sie stemmen müssen. Und das ist eine bunte Mischung, die aber wirklich zur Hochform aufläuft. Marie Hörbiger und Caroline Peters, die größten Stars, Timo Strutzenberger, Sebastian Rudolph und eine ganz junge Spielerin, Azaria Duo Warner Hammond, neues Ensemblemitglied, die sich auch wirklich nicht verstecken muss vor ihren hochkarätigen KollegInnen.
Also ganz offensichtlich ein starker, ein großer Theaterabend. Nicolas Stehmann inszeniert bei den Salzburger Festspielen das neue Stück von Elfriede Jelinek Unter Tieren. Für Fazit hat Martin Pesel von der Uraufführung berichtet. Herr Pesel, Dankeschön, guten Abend.
Ihnen auch.
Aurel Davidiuk, der Musiker, ist 25 Jahre alt. Als Pianist und Organist wurde er bereits mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Er hat auch Dirigieren studiert und mit zahlreichen Orchestern gearbeitet, dem Bundesjugendorchester, den Bamberger Sinfonikern, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, auch international in Amsterdam, in London, Liverpool, Tokio. So etwas nennt man eine steile Karriere mit Mitte 20. Und jetzt wird Davidiuk mit Beginn der neuen Saison Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker. Ein städtisches Orchester mit großer Tradition, geprägt durch Dirigentenpersönlichkeiten wie Eberhard Kloke oder Stephen Sloan. Und er wird zugleich Intendant des Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Wie entsteht so eine Zusammenarbeit? Welche musikalischen Pläne will der Dirigent umsetzen? Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Er ist am Telefon. Herr Davidiuk, einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Auf dem Programm Ihres Antrittskonzertes am 5. September stehen Werke von Paul Hinde mit Josef Haydn und Johannes Brahms. Sie dirigieren das Konzert und sind zugleich Solist im Haydn-Klavierkonzert. Was sagt denn dieses Programm aus über Ihre Pläne in Bochum?
Ja, so ein Antrittskonzert ist natürlich immer die erste Visitenkarte und auch eine Zusammenfassung vielleicht dessen, was dann unsere Arbeit auszeichnet. Und mir war es ganz wichtig, Hinde mit eben an Beginn dieses Konzerts zu stellen. Wir spielen da diesen funky Ragtime, der allerdings wieder Bezug nimmt auf Johann Sebastian Bach. Und das habe ich herausgefunden jetzt in der Recherche im Vorfeld, dass der Hinde mit neben noch Schulhoff und Krenneck in Bochum und mit den Bochumern da gewirkt hat. Und wir stellen den eben ins Zentrum unserer Arbeit zusammen, dann später in der Saison mit Beethoven und mit zeitgenössischer Musik. Deswegen ist das schon mal der Auftakt. Und dann vom Klavier aus zu spielen und zu dirigieren, ist eine wunderschöne Form der großen Kammermusik. Und ich glaube, das ist eine Chance für uns, Orchester und mich, sofort in direkten Kontakt zu treten.
Paul Hindemith hat die Bochumer Symphoniker 1955 als Gastdirigent dirigiert, mit ihnen musiziert. Also da gibt's diese wirklich traditionelle Verbindung. Herr Davidiuk, wie lernt denn ein Dirigent ein Orchester kennen? Sie stehen vorne und vor Ihnen 60, 70 Musikerinnen und Musiker, die Sie nicht kennen, mit denen Sie gleich allerdings musizieren werden. Beschreiben Sie doch, wie so eine erste Kontaktaufnahme geschieht.
Ja, das ist immer ganz besonders. Und das war bei uns in Bochum der Fall im März 2025, also vor 1,5 Jahren. Man kommt ja als Gastdirigent hin, wird eingeladen für eine Arbeitswoche, erarbeitet dann eben ein großes symphonisches Repertoire miteinander. Und dann ist irgendwie klar, nach den Proben und auch vor allem nach den Konzerten, da entscheidet sich ja eigentlich erst, ob die Chemie dann so stimmt, wie man so schön sagt, ob man sich eine Zukunft gemeinsam vorstellen kann. Und dann entweder wiederkommt als Gastdirigent immer wieder oder eben als Chef sogar. Und das ist jetzt in Bochum dieser glückliche Fall.
Fangen Sie da gleich an zu musizieren oder stellen Sie sich erstmal vor, reden Sie über die Stücke? Wie nimmt man da so Witterung auf?
Nicht mehr. Ich habe das früher gemacht und erstmal versucht, das alles, was man gelesen hat und dann weiß, versucht unterzubringen in die Probenarbeit. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass die Musik für sich gut sprechen kann und man eben durch die Musik da viel schneller und direkter miteinander arbeiten kann. Und dann im Verlauf der Proben, klar, geht man auch verbal in die Tiefe, aber die Musik soll im Vordergrund stehen.
Sie sind viel beschäftigt, ich hatte das kurz angesprochen, die Zeit rast, Sie benötigen aber auch Raum für Ruhe, Zeit fürs Lernen neuer Stücke, neuer Noten, Zeit auch, um über Interpretation nachzudenken. Gibt es denn solche Zeitinseln in Ihrem so musikalisch quirligen Leben?
Unbedingt. Und da bin ich auch sehr streng mit allen anderen, aber zuvorderst mit mir selbst, dass ich da ein gutes Pensum habe und eben einen kalendarischen Plan, der mir diese Inseln erstmal in der Bochumer Arbeit, dann mit Gastorchestern und dann aber auch eben vor allem mit und für mich selbst zu Hause am Schreibtisch mit der Partitur gewährleistet.
Am Schreibtisch mit der Partitur, da wollte ich natürlich auch danach fragen, wie studieren Sie denn neue Stücke ein? Sie setzen sich also hin und lesen die Partitur, hören dann vor dem inneren Ohr Melodien, Harmonien, Klänge oder setzen Sie sich mit der Partitur ans Klavier und greifen in die Tasten?
Also das ist ein ganz vielschichtiger Prozess. All das gehört dazu. Es ist für mich immer schön, jetzt diese ganzen neuen Partituren, die ich lernen und dann dirigieren darf, zu bestellen und dann zum ersten Mal zu öffnen. Das ist so ein ganz besonderer Zauber. Und dann, wenn man anfängt, auch ja genauer reinzuschauen, sich Eintragungen zu machen, zu vergleichen, wie war das eigentlich im Autograph, wie war das später in einer Fassung, wie ist es jetzt? Da bin ich auch im Kontakt eben mit dem Notenarchivar, mit der Bibliothek bei uns. Und da findet man ganz viele Sachen raus, die man so vielleicht auf dem einfachen Weg gar nicht wissen kann.
Sie sind nicht nur Generalmusikdirektor, sondern auch Intendant des Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Ich hatte das auch schon angedeutet. Ein Konzerthaus 2016 eröffnet. Der große Saal hat 962 Plätze. Eine aufsehenerregende Architektur, denn das Haus wird über die ehemalige Marienkirche erschlossen. Sie dient als Foyer, diese Kirche. Was ist das für ein Ort? Welche Aura hat denn dieses Forum?
Also Aura ist das gute Stichwort. Ich bin da reingegangen vor 1,5 Jahren zum ersten Mal, habe natürlich gehört von diesem Gebäude und vom Konzertsaal. Und es ist unglaublich, wenn man erstmal reingeht in dieses Kirchenfoyer, was ganz hell ist und mit viel Licht durchflutet. Und dann kann man links entweder in den großen Saal oder rechts in den kleinen Saal reingehen. Es ist ein Ort der Begegnung. Genauso wurde es vor 10 Jahren konzipiert. Das ist für Bochum und für alle anderen ein einladender Ort ist. Und das feiern wir jetzt eben auch zum 10-Jährigen.
Dort zu Hause ist auch die städtische Musikschule. Was bedeutet denn gerade diese Kombination für das Musikleben in Bochum und für das Selbstverständnis, ja vielleicht auch des Orchesters?
Also es ist eine große Bereicherung, besonders im Hinblick auf die Begegnung. Auf Alt trifft Jung und auf den, ja ich nenne es mal Generationenvertrag. Also dass wir eben natürlich die alten Klassiker spielen, verbinden mit neuer Tradition, mit neuer Musik und eben auch interpretiert von jungen und von älteren Leuten zusammen.
Also junge Musiker, ältere, erfahrene Musiker, alte Musik und auch neue Musik. Paul Hindemith ist ja jetzt nicht so ganz neue Musik, diesen Ragtime, den Sie zu Ihrem Antrittskonzert dirigieren. Welchen Stellenwert hat denn die neue Musik, die neuen Klänge, die es ja auch gibt?
Mir war es ganz wichtig, das eben in einer Balance zu halten und möglichst auch in einem schlauen Kontrapunkt dann programmatisch festzuhalten. Und das machen wir direkt im Kernzyklus, den ich jetzt auf 3 Jahre angelegt habe, wo wir alle 9 Beethoven-Symphonien präsentieren werden. Aber eben immer in der gleichen Hälfte gespielt mit Fanfaren von Joan Tower, die ja For the Uncommon Woman, also für ungewöhnliche und für starke Frauen geschrieben sind. Und das gab es noch nie. Wir wagen damit ein Experiment eben von Beethoven bis heute.
Also für Sie immer auch so eine Klammer zwischen der musikgeschichtlichen Vergangenheit und der Gegenwart. Ist das ein Bekenntnis auch zur Moderne? Ist das für Sie selbstverständlich?
Das ist für mich selbstverständlich, das gehört dazu. Und wichtig ist nur, dass es eben mit Sinn und Verstand ist.
Hm. Und das haben wir schlau, jetzt versucht, wie Sie gesagt haben.
Genau, programmatisch unterzubringen. Und dann muss es aber nicht nur schlau auf dem Papier sein, sondern auch eben im Konzertsaal, in der Live-Situation und im geteilten Erlebnis zwischen Orchester und Publikum funktionieren. Und das werden wir jetzt ausprobieren.
Funktionieren heißt, es muss sinnlich wahrnehmbar werden.
Absolut. Also keine theoretische Überlegung, sondern ja, eine praktische Bereicherung.
Und man kann sich vorstellen, wie wichtig Ihnen diese sinnliche Erfahrung ist. Sie sind Organist, haben also ganz große Töne schon allein auf einem Instrument hergestellt. Jetzt haben Sie das Orchester als Instrument. Und das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Alle MusikerInnen im Orchester, die haben ja ein Instrument. Sie als Dirigent können direkt ja keine Klänge erzeugen. Aber Sie haben ja auch ein Werkzeug, nämlich einen Taktstock. Was ist das denn für ein Gegenstand in Ihrer Hand, mit dem Sie so viele Stunden arbeiten?
Ja, das ist erstmal ein Gegenstand aus Holz und aus Kork mit einer kleinen Gewichtsverlagerung, die man dann einstellen kann. Und ich habe auch verschiedene Taktstöcke, die also verschiedene Schwerpunkte haben, verschieden schwer sind, verschieden lang sind. Und ich experimentiere da auch rum, welcher passt gut zu Bruckner, welcher passt gut zu Beethoven oder vielleicht auch mal ganz ohne Taktstock.
Aurel Davidiuk, der neue Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker und Intendant des Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Ich danke Ihnen, Herr Davidiuk, für das Gespräch. Guten Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Doch, wie klappt das Dabeisein mit wenig Geld? Ja, Kultur verbindet und ja, die Teilhabe an Kultur, die kostet Geld. In unserer Fazit-Sommerreihe erzählen Menschen, die erlebt haben, was Armut bedeutet, von ihren Kulturerfahrungen. Was konnten sie erleben? Welche Hürden gibt es? Dieses Reden ist durchaus auch mit Scham verbunden und deswegen nennt sich die Frau, die wir jetzt hören, nur bei ihrem Beinamen Malina.
Ich heiße Malina, ich komme aus NRW und ich bin 63 Jahre alt und ich bin durch Krankheit in die Arbeitslosigkeit gekommen und mittlerweile bin ich in der Erwerbsminderungsrente. Für mich spielt Kultur eine ziemlich große Rolle, weil ich gerne ins Theater gehe. Ich gerne Straßentheater, ich höre mir Konzerte an, ich bevorzuge Ballett und auch mal gerne eine Oper. Für mich ist es ein Perspektivwechsel, für mich ist es, ich gehöre dazu und ich muss mich dem stellen, dass eventuell ich über Kleidung oder auch was die Leute trinken und ausgeben und so, dass ich da schon auch auffalle. Mein größter Wunsch wäre, nach Pina Bausch zu gehen. Da war ich noch nicht, weil es halt keine Ersatzkarten gab auf irgendwelchen Plattformen, die man günstig erwerben konnte. Pina Bausch ist in Wuppertal, das ist halt ein bisschen weiter weg zu fahren. Die Fahrtkosten gehen mittlerweile sehr gut übers Deutschlandticket und da kriegt man auch eine Ermäßigung über den Mobilpass. Alles andere ist, weil ich in einer Kleinstadt wohne, gar nicht inbegriffen. Also wenn ich einen Sozialpass hätte, wäre es halt so, dass ich halt in allen städtischen Einrichtungen mit einem Sonderpreis reinkäme. Es gibt halt 417 Kommunen und davon hat ein Drittel diese Mobil- oder Sozialpässe. Und die sind alle unterschiedlich. Und es ist auch willkürlich, dass man 1 Euro Ermäßigung bekommt, wenn ich vorm Kino stehe. Und wirklich jeder Popel kann einem eigentlich was gewährleisten oder verwehren. So, und das ist ziemlich beschämend. Und ich finde das auch missachtend. Das war Mozart und ich, glaube ich. Ich war erstmal ziemlich geschockt. Und es hat mich ziemlich aus dem Konzept gebracht, weil ich so dachte, wieso hat er das Recht? Weil, dass ich benachteiligt bin, steht da drauf. Und warum muss er das Ganze jetzt nochmal betonen, dass er in der Machtposition ist, mir das jetzt zu gewähren, aber beim nächsten Mal nicht mehr? Und es hat mich halt sehr verunsichert und den halben Film beschäftigt. Man kriegt ja auch schon mal Vergünstigungen über Schwerbehinderung. Das ist schon sehr viel besser geregelt, dass man sich outen muss, dass man krank ist, eine Behinderung hat. Wenn man das in Kauf nimmt, dann hat man schon mal den Stellenwert. Bei der Armutsgeschichte ist es aber nicht so, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, sondern das ist so nach dem Motto, man ist arm und was soll man denn da noch teilhaben an der Gesellschaft? Das letzte Mal habe ich ermäßigte Karten gekauft und war jetzt in GOP, also GOP in Bonn. Und die hatten ein Varieté, wo man dann noch ein Getränk dazu kaufen muss. Und das hat mich sehr beflügelt. Der Vorteil für mich ist, dass ich einen Perspektivwechsel von Gesellschaft habe und dass ich mich wohlfühle. Ich kann mich einfach mal zurücklehnen und live miterleben, was dort ist. Ich mache es gerne auch zu zweit. Und wichtig ist, dass man nochmal einen Austausch hat dann im Nachhinein darüber.
Teilhabe an Kultur, Marlina und ihre Gedanken und Erfahrungen. Eine Collage war das von Matthias Dell. Dabei sein, auch mit wenig Geld. Morgen werden wir in unserer Fazitreihe Harald Januschke kennenlernen. Er macht eigene Kulturerfahrungen. Im vergangenen Jahr hatte er einen Roman im Selbstverlag herausgebracht. Am morgigen Montag hier in Fazit zu hören. Edinburgh ist eine kulturell sehr quirlige, umtriebige Stadt mit internationaler Ausstrahlung, vor allem im Sommer, im August. Da gibt es nämlich das Edinburgh International Festival mit klassischer Musik, Oper, Tanz und Theater. Viele Theatermacher und Festivalorganisatoren kommen auch zum Fringe Festival in der Hoffnung, Entdeckungen zu machen, ungewöhnliche Ideen zu sehen, neue Gesichter. Und dann gibt es noch das International Book Festival Edinburgh, auch im August, 2 Wochen. Und im Rahmen dieses Bücherfestivals findet nun bereits zum 4. Mal das internationale Forum Global Inc. statt. 20 Leiterinnen und Leiter von Literaturfestivals aus aller Welt sind dazu eingeladen, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen, vielleicht Kooperationen zu vereinbaren. In diesem Jahr dabei aus Deutschland ist Perdita Krämer. Seit 2016 leitet sie das Bremer Krimifest Crime Time und sie ist jetzt in Edinburgh am Telefon. Frau Krämer, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Morgen geht das Forum so richtig los. Es gab aber heute schon am Sonntag einen Auftakt für Sie. Was haben Sie denn in Edinburgh bisher erlebt?
Heute um 11 Uhr sind wir gestartet auf einen literarischen Edinburgh-Stadtspaziergang. Das war sehr, sehr interessant, weil wir erfahren haben, dass Edinburgh sehr eng mit Literatur verknüpft ist. Edinburgh ist die älteste UNESCO Creative City of Literature. Und Edinburgh ist auch die Stadt, die als erstes ein Institut für englische Literatur hatte. War sehr spannend. Und im Anschluss konnten wir uns dann noch mit den anderen Delegierten austauschen.
Delegierte aus aller Welt. Und die treffen sich jetzt in Edinburgh, unter anderem aus Australien, Kanada, USA, Argentinien, Frankreich, den Niederlanden, Indien, Indonesien. Also ganz unterschiedliche kulturelle Kontexte. Welches gemeinsame Interesse haben denn die Festivalmacherinnen und Macher an diesem Treffen jetzt?
Vor allen Dingen haben alle das Interesse, sich auszutauschen. Alle, genauso wie ich, sind auf der Suche nach neuen Formaten. Und es geht eben auch darum, einfach Grenzen zu überschreiten und internationale AutorInnen zum eigenen Festival einzuladen.
Was meinen Sie mit neuen Formaten? Also wie man Literatur präsentiert?
Ja, genau. Also es gibt ja die unterschiedlichen Ideen. Es gibt zum Beispiel kulinarische Verquickungen, Literatur und Kulinarik und eben mit Stadtspaziergängen. Da gibt es ganz viel und darüber tauschen wir uns auch aus.
Ihr Krimifest Crime Time in Bremen ist ein Genre-Festival. Sie sprechen also ein Special-Interest-Publikum an. Zeigt Ihnen jetzt diese Einladung nach Edinburgh, dass das Krimi-Genre international als sehr wichtig bewertet wird?
Ja, unter anderem schon. Hier hatte ich das Gefühl, dass es darum ging, einen ganz spannenden Fächer von Themen aufzumachen, also unterschiedliche Schwerpunkte an Festivals einzuladen. Und deswegen bin ich da, glaube ich, eingeladen worden.
Also da gibt es auch noch andere Genres, die da Special Interest Interessen verfolgen.
Ja, einige haben den Schwerpunkt auf Romance-Literatur oder Fantasy. Also manche vereinen auch mehrere Genres in einem.
Was ist jetzt das Besondere am Bremer Krimi-Fest? Gibt es da sowas wie eine Handschrift, auf die vielleicht andere Festivals neugierig sind, Frau Krämer?
Ja, also immer wieder werde ich nach einem kulinarischen Format gefragt. Und das ist das sogenannte Mordsfrühstück. Da laden wir AutorInnen ein zu lesen. Das findet sonntags statt um 11 Uhr. Und dann kann man parallel frühstücken und dann gibt es die Lesung und anschließend noch ein AutorInnengespräch. Das heißt, man kann dann mit den Lesenden dann noch gemütlichen Kaffee trinken, kommt also in direkten Austausch.
Also Mordsfrühstück, wie Sie es schildern, Frau Krämer, eine Idee. Und dann hatten Sie auch, glaube ich, im vergangenen Jahr war das eine Lesung mit Weinverkostung. Da ging es nach Rumänien und ins Donaudelta. Also das ist schon eine Besonderheit von Ihnen, dass Sie Literatur immer mit so einem Thema dann unter anderem verknüpfen.
Ja, das schon. Aber noch mehr am Herzen liegt es mir immer, Inhalt und Orte passend zusammenzubringen. Also es gibt ja sehr viele spannende Orte in Bremen, die auch nicht immer zugänglich sind. Zum Beispiel das Gefängnis oder die alte Pathologie. Und wenn ich dann Romane finde, die thematisch passen, dann gucke ich, dass ich an diese Orte komme und wir dann die Veranstaltungen, die Lesungen dort machen können. So hatten wir zum Beispiel mehrfach schon Veranstaltungen im Schwurgerichtssaal, den man auch nicht so immer begehen kann. Und da haben wir zum Beispiel Terror von Ferdinand von Schirach gemacht, was natürlich wunderbar passt, weil es da um eine Gerichtsverhandlung geht.
Das in Bremen und jetzt in Edinburgh. Welche Themen stehen da ganz konkret in den nächsten Tagen auf Ihrem Programm?
Ja, ich habe mir die Lesungen ausgesucht von schottischen Noir- bzw. Krimi-AutorInnen, weil ich natürlich auf der Suche bin, wen kann ich vielleicht einladen nach Bremen. Ich vermute, dass es dieses Jahr ein bisschen zu knapp ist, wer weiß. Aber fürs nächste Jahr, und so habe ich die OrganisatorInnen schon vorab gefragt, könnt ihr mir nicht sagen, wo ich mal hingehen kann, wo dann eben Krimi-Autoren lesen.
Und das ist natürlich auch ein Sinn, ein Ziel dieses Festivals, schottische Autoren bekannt zu machen und vielleicht Kontakte zu vermitteln.
Ja, das ist das Ziel, was über allem und sich an alle richtet.
Ist denn das Thema Übersetzung ein Problem oder ist das unter Umständen leichter geworden in den vergangenen Jahren?
Also ich habe eben am Tisch mitbekommen, dass, also da ist eine Kanadierin von einem kanadischen Festival, aber englischsprachiges Kanada. Und sie hat gesagt, es sei für AutorInnen, also aus dem französischsprachigen Teil, sehr, sehr schwierig und sehr kostspielig, ihre Werke übersetzt zu bekommen ins Englische. Ich habe das Gefühl, jetzt hier, also ich interessiere mich natürlich vor allen Dingen für schottische AutorInnen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und das ist, so wie ich mitbekommen habe, nicht so kompliziert. Also es gibt sehr viele, die übersetzt wurden.
Wobei Sie ja keine Verlegerin sind, also sozusagen nicht überlegen müssen, wie man sowas finanziert, sondern Sie laden die AutorInnen dann einfach ein.
Das stimmt, aber wenn es es nicht gibt, kann ich es nicht einladen. Und ich brauche schon AutorInnen, die eben übersetzt wurden ins Deutsche. Sonst bringt das ja nichts.
Und in Schottland gibt es eine vitale Krimi-Szene?
Ja, eine sehr vitale. Da wurde mir auch heute erzählt, dass Schottland bzw. gerade Edinburgh so eine dunkle, düstere Seele hat. Und es gab auch einige sehr interessante True-Crime-Geschichten aus der Vergangenheit.
Ich sehe schon oder ich höre von Ihnen, Sie werden auch mit vielen Ideen auch zurückkommen, dann aus Edinburgh nach Bremen. Das Bremer Krimi-Fest Crime Time zu Gast beim Edinburgh International Book Festival. Perdita Krämer war das in Edinburgh am Telefon. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen anregenden Tag oder anregende Tage.
Ja, sehr gern und vielen Dank.
Und noch schnell der Hinweis, Ihr nächstes Bremer Krimi-Fest Crime Time beginnt genau in einem Monat am 16. September. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bereits 2017 haben wir darüber berichtet, dass in Kopenhagen eine Frauenmoschee eröffnet wurde. Weibliche Geistliche leiten dort das Freitagsgebet. Auch in Deutschland gibt es seit vielen Jahren Vorbeterinnen, Imaminnen, die auch eine Gemeinde leiten. Und jetzt gibt es in Frankreich eine erste Imamin, Kahina Baloul. Sie hat in Paris die Fatima-Moschee gegründet. Lili Weiler hat sie getroffen.
Ein frischer algerischer Salat, ein Glas Wasser und angeregte Gespräche. Kahina Baloul trifft sich mit ihren Gemeindemitgliedern Nadia und Karima im Teesalon der großen Moschee von Paris. Die von ihr gegründete Moschee Fatima ist gerade in Sommerpause. Fatima, das ist der Verein rund um Kahina Baloul, der für eine liberale Form des Islams steht. Hier beten Frauen Seite an Seite mit Männern, kritische Fragen sind willkommen und historische Einordnungen wichtiger als religiöse Doktrinen. Moscheebesucherin Nadia hat das Berührungsängste genommen.
Ich habe mich nicht getraut, auf eine Gemeinschaft zuzugehen, weil ich wusste, dass sie sehr traditionell sind und das passt nicht zu mir. Deswegen habe ich mich ein bisschen isoliert gefühlt. Ich konnte nur mit meiner Familie über meinen Glauben sprechen.
Auch bei Moscheegründerin Kahina Baloul war die Auseinandersetzung mit der Religion zunächst durch ihre Familie geprägt. Dort wurde ein sanfter, gemeinschaftlicher Islam mit Fasten und Gebet gelebt, erinnert sich Kahina, in erster Linie eine kulturelle Praxis. Theologisch und auch politisch hat sie sich mit dem Glauben erst später auseinandergesetzt, während des 10-jährigen Bürgerkriegs zwischen der algerischen Regierung und islamistischen Gruppierungen in den 90er Jahren.
Ich wollte verstehen, warum. Wie können so gewalttätige Bewegungen aus einer religiösen Tradition heraus entstehen, die für mich eine schöne Tradition war? Sie bedeutete Spiritualität und Zusammensein. Da war auch der Tod meines Vaters. Da habe ich mir Fragen zu Leben und Tod gestellt, zum Sinn der Existenz und des Lebens.
Auf der Suche nach eben diesen Antworten studiert Kahina nach Jura auch noch islamische Theologie und beginnt dabei vor allem, sich für den Platz der Frau im Islam zu interessieren.
In der Geschichte des Islam gab es immer schon weibliche Imame. Es gab sogar eine Frau, die vom Propheten selbst dazu bestimmt wurde, Imamin zu sein. Aber männliche Interpretationen der Texte sagen dann immer, das war eine Ausnahme, das gab es nur zur Zeit des Propheten, das soll man auf keinen Fall wiederholen, aber ich sehe nicht ein, warum nicht.
Deshalb wird Kahina Baloul selbst Imamin, und zwar die erste überhaupt in Frankreich. In der muslimischen Tradition leiten Imame das Gebet. Eine spezielle Ausbildung oder Weihe gibt es nicht. Auch der rechtliche Status ist in Frankreich nicht klar geregelt. Als Imamin ihres eigenen Moscheevereins Fatima gibt Kahina auch konkrete Tipps zum Islam und steht ihren Gemeindemitgliedern in schwierigen Zeiten zur Seite. Aber einfach war das nicht immer. Von vielen Seiten kommt Kritik. Vor allem über die sozialen Medien.
Sie haben mich beleidigt und gesagt, dass ich einen anderen Islam erfinde. Aber das hat sich inzwischen beruhigt, weil die Leute akzeptiert haben, dass eine Frau Imamin sein kann. Sie sehen ein, dass die Argumente solide sind.
Kahina möchte vor allem jungen muslimischen Frauen und Mädchen einen Islam vorleben, in dem Frauen einen gleichberechtigten Platz einnehmen.
Un autre modèle où la femme s'émancipe, où la femme s'épanouit et prend complètement sa place.
Für Kahina ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Islam wichtig, auch um fundamentalistischen Auslegungen entgegenzutreten. Sie lädt die Anhänger zum Mitdenken und Hinterfragen ein. Gerade das hat die junge Karima überzeugt.
Meine marokkanischen Eltern haben nicht studiert. Meine Mutter hat erst sehr spät lesen und schreiben gelernt. Deswegen haben sie mir den Islam vor allem mit dem Herzen übertragen und mit dem limitierten Wissen nordafrikanischer Bauern. Dank Kahina habe ich dann mit dem Gehirn verstanden, was meine Eltern mir schon mit dem Herzen gezeigt haben.
Neben Diskussionen zählt aber auch das Zusammensein, denn in der Moschee Fatima sind sie nicht nur Glaubensschwestern, sondern inzwischen auch Freunde.
Die erste französische Imamin Kahina Baloul, Lili Weiler, hat sie getroffen. Und nun hier in Fazit an dieser Stelle wieder der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
Hat sich der Spiegel etwa in Ulrich Siegmund verliebt? Fragt mit Blick auf die aktuelle Spiegel-Titelseite die Süddeutsche. Also lieb schaut er schon aus und für einen Politiker eigentlich fast zu gut, schreibt Willi Winkler in seiner Polemik. Aber warum schreibe der Spiegel dann unter das freundliche Foto von Siegmund, er sei der gefährlichste Mann Deutschlands? Winkler, liest man heraus, wirft dem Spiegel vor, Siegmund durch das nette Foto zu verharmlosen. Solche frischen Gesichter braucht das Land, schreibt Winkler sarkastisch in der SZ. Was heißt schon gesichert rechtsextrem? Das versteht doch keiner. Die Leute wollen Menschen sehen, keine Politiker. Und das haben sie jetzt auch beim Spiegel verstanden. Diese Woche neu: Faschismus mit menschlichem Antlitz. In der Frankfurter Allgemeinen erinnert die Schriftstellerin Ines Geipel daran, dass Siegmund beim Geheimtreffen in Potsdam anwesend war, bei dem der Rechtsextremist Martin Sellner seinen Masterplan zur Remigration vorstellte. Siegmund habe damals gesagt, er wolle ein ganz normaler Typ sein, mit dem man sich identifizieren könne. Die entscheidenden politischen Dinge aber bringe er dann zum Schluss durch die kalte Küche. So müsse sich das Straßenbild innerhalb kürzester Zeit ändern. Ausländische Restaurants müssten unter Druck gesetzt werden. Vielleicht durch Hass- und Drohmails, wie sie die Berliner Volksbühne erreicht haben? Die Einschüchterungsmaschine, AfD und rechte Medien inszenieren einen Skandal um das Pop-up-Freibad der Berliner Volksbühne, titelt die Süddeutsche. Ein Verein, der sich für schwarze Kinder und Jugendliche einsetzt, sollte eigentlich am vergangenen Freitag für einige Stunden das temporäre Schwimmbecken allein nutzen dürfen. Medien wie News und Welt empörten sich, die alleinige Nutzung durch Schwarze sei eine Diskriminierung von Weißen. Täter-Opfer-Umkehr nennt das nun Peter Laudenbach in der SZ. Wo leben wir, wenn so etwas Harmloses, Schönes und Menschenfreundliches wie ein Freibadnachmittag für schwarze Kinder, wie eine linksradikale Provokation in Schlingensief-Dimensionen behandelt wird? Nun, offenbar im News- und AfD-Deutschland des Jahres 2026. In der FAZ gaben allerdings Sabah Nur Schema und Meron Mendel zu bedenken, dass die Volksbühne zur Zielscheibe einer rechten Kampagne geworden ist, bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass die ursprüngliche Idee, ein Badeslot exklusiv für die schwarze Community, richtig war. Weiter schreiben Schema und Mendel: Nicht die Segregation, sondern die alltägliche Begegnung mit dem bislang vermutlich Unbekannten ist für ein gelingendes Zusammenleben unabdingbar. Wenn für jede Gruppe anhand eines Identitätsmerkmals ein eigener, abgesicherter Raum geschaffen wird, hier Schwarze, dort Juden oder Muslime, hier Roma, dort Menschen mit Behinderung, an anderer Stelle Transfrauen, zerfällt die Idee einer gemeinsamen Öffentlichkeit in lauter Enklaven. Die Toleranz hat der am Donnerstag gestorbene Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lehten zusammen mit seiner Frau Caroline Sommerfeld-Lehten gelebt. Er ein alter Linker, sie Anhängerin der identitären Bewegung. Die Frankfurter Rundschau zitiert Lehten so: Auch wenn wir in fundamentalen politischen Fragen nicht übereinstimmen, ich liebe die Familie mit ihrem Pulsschlag des Daseins, dem Glück und den Mühen der Erziehung. Der Konflikt soll sie nicht zerreißen. In der SZ formulierte es Thomas Steinfeld wie folgt: Seine Frau huldigte der Volksgemeinschaft, er redete von Exklusionsmechanismen, und so winkten sie einander gleichsam mit Knüppeln zu, ohne doch tatsächlich zuzuschlagen.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Guten Abend.